jetzt weiter zu auf die Expressionismus-Debatte. Also sozusagen in dem historischen Modus bleibend, den Ruger gerade stark gemacht hatte, sowohl das, worüber ich in Bezug auf die bildende Kunst geredet habe, als auch das, worüber Ruger jetzt in Bezug auf Bloch geredet hatte, ist alles in der Zeit, wie Ruger auch gerade schon gesagt hatte, in Zeiten der Revolution, also in Zeiten, in denen in unterschiedlichen Teilen Europas und vor allem ja auch dann Russlands, es so schien, als wenn der Kapitalismus keinen Fuß auf den Boden kriegt oder schnell endet, keine lange Historie hat. Also in dem Moment, in dem man sich aus dem Biedermeier, bei Bloch ja dann ein ganz wichtiges Konzept, befreit und sozusagen losschlägt eben zur Befreiung dieses Subjektivismus als einer objektiven Kraft. Die Expressionismus-Debatte selbst fand aber statt zu einem Zeitpunkt, in dem das überhaupt gar keine Option mehr war, nämlich rund 20 Jahre später im Moment der Volksfront. Und das will ich jetzt so ein bisschen einführen, weil das natürlich den Stellenwert des Expressionismus als Realismus, also wie Bloch versucht, ihn dann in der Expressionismus-Debatte zu vertreten, vollständig neu darstellt, weil im Moment des Faschismus ist natürlich diese Subjektivierungsstrategie eine, die eine ganz andere politische Problematik mit sich bringt. Also wo eben diese Position zu sagen, wir organisieren uns als Künstler und vom Künstlerischen aus, um von da aus universal zu werden, sozusagen eine Form von subjektivem Luxus ist, der politisch nicht mehr leistbar ist in dem Moment, in dem es um eine radikale Bedrohung geht. Ich will anfangen mit einem Zitat, und zwar einem Zitat eben von einer Konferenz. Es gab, also so rum, die Strategie der Volksfront, ich weiß nicht, ob die als Begriff bekannt ist, oder so rum, die Strategie der Volksfront wurde von der Komintern 1935 ausgerufen. Was das bedeutete, war, dass in dem Moment die Diskussion, die es schon länger gab, darum, wie sich die faschistischen Kräfte bekämpfen lassen, zu einem neuen Punkt geführt hatte. Und zwar war es vorher so, dass die bürgerlichen und die sozialistischen Kräfte gegeneinander angegangen sind. Und zwar auf der einen Seite zu sagen, wir müssen die bürgerliche Kultur beenden, wie das gerade zum Beispiel der Politkult gemacht hat oder so jemand wie Bogdanow da drin. Also vorher war es so, dass die revolutionären Kräfte gerade in der Kunst sich gegen so jemanden wie Lenin gestellt haben und auch gegen ihn vertreten haben. Man muss die bürgerliche Kultur beerdigen, denn nur so können wir eine sozialistische Kultur überhaupt erst erschaffen. Im Moment der Volksfront war aber diese Debatte stillgestellt, weil gesagt wurde, die bürgerlichen und sozialistischen Kräfte müssen sich vereinigen im Kampf gegen den Faschismus in Europa. Also Leute setzen sich zusammen an den Tisch, weil sie einen dringlichen gemeinsamen Zweck haben, der erstmal ihre individuellen Zwecke zurückschlägt. Dazu gab es eine sehr berühmte Konferenz 1935 in Paris, die organisiert wurde, unter anderem von Louis Aragon, also wichtigen Figuren des Surrealismus, André Malraux, André Gide und Romain Rolland. Die hieß auf Deutsch Kongress, Internationaler Kongress der Schriftsteller für die Verteidigung der Kultur. Also auch da schon alleine im Titel, kein Marxist hätte sich in den Jahrzehnten zuvor, also außer so jemand wie Lifschitz oder Lukács, für einen Kongress zusammengefunden, in dem die Verteidigung der Kultur oben drüber steht, weil das wäre erstmal was gewesen, was anzugreifen gewesen wäre. Bei diesem Kongress 1935 wurde eben, also an dem haben teilgenommen so Brecht, Thomas Mann, Annemarie Schwarzenbach zum Beispiel auch, extrem viele, Bloch hat auch teilgenommen dran.
Benjamin
hat nicht teilgenommen dran, glaube ich. Aber Brecht hat auch dran teilgenommen. Also es waren über 350 unterschiedliche Personen dort aus sehr unterschiedlichen Lagern. Und die haben sich zusammengefunden, um eben zu diskutieren, was die Möglichkeit der Volksfront ist oder wie man überhaupt als Schriftsteller, als Schreiber in der damaligen Gegenwart einen politischen Einfluss haben kann. Also was überhaupt der politische Zweck der eigenen Handlung in einem Moment wie diesem ist. Daraufhin gab es dann zwei Initiativen zur Diskussion des Realismus, weil was die klare Orientierung der Marxisten innerhalb dieses Kongresses war, war weiterhin natürlich die Kommentaren. Also was ist sozusagen der Slogan, der von der Komintern ausgerufen wurde? Realismus, denn 1934 gab es den berühmt-berüchtigten Schriftstellerkongress, auf dem der Realismus als einzig sozialistische Kunst festgelegt wurde, per Diktum. Was das bedeutet, ist eine andere Frage, weil Das ist, dieser Schriftstellerkongress ist sehr, sehr berühmt geworden als das, was es zu bekämpfen gilt. Also der ist sehr berühmt geworden, immer unter der total schlechten, politisch reaktionären Überschrift von Totalitarismus, damit zu sagen, Realismus ist Stalinismus. Das stimmt so nicht, da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber das ist nichtsdestotrotz das, was erstmal da diskutiert wurde. Es gibt das Diktum des Realismus, wie gehen wir jetzt damit um? Zwei Veranstaltungen zu dem Thema gab es und die eine besprechen wir gleich näher, das ist die Expressionismusdebatte. Es gab aber noch eine andere und zwar von Aragon selbst organisiert gab es 1936 eine Pariser Debatte mit mehreren Veranstaltungen, die da wirklich hieß Realismusdebatte, die darauf fußte, dass es im Mai 1936 die Parteien der Volksfront in Frankreich die Wahlen gewonnen hatten und deswegen es zwar keine revolutionäre, aber immerhin eine sozialistische Regierung gab und dadurch Aragon das Pariser Maison de la Culture leitete, Malraux eine wichtige Stellung im französischen Staat hatte. Also es gab sozusagen ein Klima, in dem man den Realismus als Staatspolitik diskutieren konnte. Dazu wurden dann eingeladen sehr vor allem Maler, also das ist das auch ganz entscheidend im Verhältnis zur Expressionismusdebatte, denn Aragon als treuer Stalinist hat diese Debatte in Frankreich so organisiert, dass es wirklich um realistische Malerei ging. Also die Frage war keineswegs so offen formuliert, wie sie in der Expressionismusdebatte gefragt wurde, wo gefragt wurde, okay, die Frage nach dem Realismus ist die Frage danach, was real ist und wie sich in der Kunst das Reale überhaupt fassen lässt. Sondern Aragon hat sozusagen das Parteidiktum der KPD ernst genommen und hat gesagt, es geht um realistische Malerei, was ist realistische Malerei im Westen? Suchen wir doch mal ein paar. Er hat also eine Menge französischer Maler, die sich heute nicht besonders großer Bekanntheit erfreuen, versammelt, die Arbeiter gemalt haben, also die sehr, sehr wörtlich das realistische Diktum umgesetzt haben. Und außerdem war noch da Fernand Léger und Le Corbusier als die beiden bekanntesten. Amédée, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht. Dankeschön. War auch mit von der Partie. Und die drei markieren hier sehr wichtige Positionen, nicht nur deswegen, weil sie die international bekanntesten Maler oder nicht Maler, aber Künstler dieses Zusammenhang waren, sondern auch, weil sie die Frage sozusagen am offensten behandelt haben. Wie mache ich es am kürzesten? Vielleicht mit einem Zitat von Léger aus seinem Beitrag zu dieser Veranstaltung. Das erste Urteil des heutigen Menschen über die modernen Fabrikerzeugnisse ist ein ästhetisches. Er sagt, das schöne Fahrrad, das schöne Auto und überzeugt sich erst danach, ob es funktioniert. Schon beim Bemerken von Tatsachen spielt es eine Rolle. Der neue Realismus. In den Schaufenstern wird der Käufer von einem einzelnen Gegenstand angezogen und verführt. Das ist der neue Realismus. Und das ist ja zum Beispiel eine Frage, die ganz klar den Realismus als eine Frage im Westen bestimmt. Also die sich ganz stark abgrenzt von der Expressionismusdebatte, die eben fragt, was ist die kommunistische Perspektive darauf? Und sich sagt, okay, wir haben im Westen eine kapitalistische Gesellschaft, in der Kultur ein ökonomisches Moment ist, in der Kultur selbst eine Ware ist. Realismus bedeutet also, uns eben mit der Industrialisierung der Kultur auseinanderzusetzen und das Reale zu begreifen, bedeutet die Waren zu begreifen, also uns damit auseinanderzusetzen. Was das Problem an dieser Debatte in Paris ist, ist, dass es wirklich dabei sehr, sehr viel um realistische, also um gegenständliche Malerei ging, was wiederum ein Problem ist, was sehr, sehr stark auch von Aragon beeinflusst wurde. Aragon selbst hat auch ein Buch über Courbet geschrieben, also über sozusagen den Realisten, in dem er Courbet in erster Linie als größten französischen Nationalmaler abfeiert. Also weil bei Stalinismus muss man sich ja auch immer vor Augen führen, das ist überhaupt keine antinationale Bewegung, sondern da geht es um eine nationale Sache und es soll um nationalen Kommunismus gehen. Und das ist das, was diese Realismusdebatte in Frankreich 1936 sehr, sehr stark bestimmt hat, genau darüber zu reden, wie man die nationalen Arbeiter malerisch, realistisch, figurativ darstellen kann. Demgegenüber ist der andere Strang, der aus diesem Écrivain-Kongress 1935 heraus entstanden ist, eben die Debatte in der Moskauer Exilzeitung Das Wort, die 1937-38 stattfand und in der die Frage, wie kann man das kulturelle Erbe vor dem Feind retten, anders gelöst wurde. Nämlich eben in der Frage, die Roger ja schon skizziert hat, was ist überhaupt das kulturelle Erbe? Also was ist überhaupt das, womit man als Kultur umgeht? Was gilt es davon zu fassen, was nicht? Inwiefern will man sich der Realität, wie sie ist, bemächtigen? Und was kann man überhaupt tun, um der Herr zu werden? Also um überhaupt eine eigenständige Haltung innerhalb einer politisch so desaströsen Situation wie der eben beschriebenen zu finden. Vielleicht einfach bis dahin und dann von da an politisch inhaltlich über die Expressionismusdebatte weiter, oder?
Ja. Weiter? Ich kann auch, ja. Ja, kannst auch noch drei Sätze sagen, wenn du willst. Kannst auch eingreifen, glaube ich.
Ja, vielleicht lieber so rum.
Wenn du Unsinn
redest. Wenn du Unsinn redest. Das wollen wir nicht hoffen, ne?